Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Katrin Stövesand, schön, dass Sie dabei sind. Klassischer Stoff neu erzählt. Fauster, die moderne Steigerung des Faust und dazu auf Koreanisch. Das ist unsere Buchbesprechung heute. Wir sprechen mit dem Literaturhaus Stuttgart über das Programm U35 für junge Literaturinteressierte und Schaffende. Und als erstes lauschen wir noch mal kurz dem Mann, der in dieser Woche den Literaturnobelpreis erhalten hat, Abdulrazak Gurnah. Die Verleihung war am Montag, gestern dann die Lecture, also seine Festrede online und eine Pressekonferenz in London, bei der er unter anderem moniert hat, dass die britische Regierung ihm noch nicht zum Preis gratuliert habe. Ob sie das inzwischen nachgeholt hat? In den Agenturen war bislang nichts zu finden. Der britisch-tansanische Autor fand ohnehin klare Worte bei der Pressekonferenz, wie auch bei seiner Preisrede. Das war eine Erklärung für sein Werden und sein Werk, wie er nach den traumatisierenden Erfahrungen im damaligen britischen Protektorat Sansibar in Großbritannien zwar zur Ruhe, aber auch nicht ankam und die Erlebnisse nach Verarbeitung verlangten. Hören wir kurz rein.
It was out of that period, that prolonged period of poverty and alienation, that I began to do a different kind of writing. It became clearer to me that there was something I needed to say, that there was a task to be done, regrets and grievances to be drawn out and considered.
In dieser langen Zeit der Armut und Entfremdung habe er begonnen, auf eine andere Weise zu schreiben. Es sei ihm klar geworden, dass er etwas zu sagen und zu reflektieren hatte über Bedauern und Leiden. Abdulrazak Gurnah, der Literaturnobelpreisträger. Sein Buch »Das verlorene Paradies« ist an diesem Sonntag unser Buch der Woche. Ist Fauster der Komparativ des Faust? Eine der Fragen, die man sich stellt, wenn man sich den Roman des südkoreanischen Autors Kim Ho-yeon vornimmt, der eben diesen Titel trägt, Fauster, sich ein weiteres Mal dieses vielbearbeiteten Stoffes annimmt und eine Science-Fiction-Geschichte daraus macht, die zugleich eine Hommage an Goethe sowie ausgerechnet an den Fußball ist. Hartmut Kasper stellt das Buch vor.
Im Streamingdienst macht zurzeit Squid Game Furore, eine Serie aus Südkorea. Sie erfreut sich großer Beliebtheit. Fast zeitgleich kommt nun ein Roman des südkoreanischen Autors Kim Ho-yeon auf den Markt, Fauster. Im Nachwort zur deutschen Ausgabe bemerkt Kim, er habe sich oft gefragt, warum er in seiner Jugend ausgerechnet Faust als das Buch seines Lebens auserkoren habe. Jedenfalls habe Kim sich nun vorgenommen, diese Teufelsbündler-Geschichte auf seine Weise neu zu interpretieren.
Das Ergebnis ist der Action-Thriller Fauster.
Kim zieht ein in die klassische deutsche Tragödie wie ein Mieter aus weiter Ferne in eine alte, etwas verstaubte und etwas unpraktisch möblierte Wohnung. Er stellt die Möbel um und renoviert mit Schwung, aber nicht respektlos. Dennoch bleibt wenig an seinem Platz. Mephisto ist nunmehr eine US-amerikanische Firma. Sie bietet den betagten Kundinnen und Kunden eine Verjüngung an. Und das geht so. Über ein nicht näher beschriebenes technisches Instrument wird zwischen zahlender Kundschaft einerseits und einer Person, die das Leben noch vor sich hat, andererseits eine mentale Verbindung hergestellt, ein Linking. Der alte Mensch ist ein Faust, der Junge, an dessen Leben dieser Faust partizipiert, ist der sogenannte Fauster. Von dem Vertrag, dem Pakt also, den der oder die bejahte Faust mit der Mephisto-Firma geschlossen hat, weiß ein Fauster nichts, du ahnungsloser Engel, du. Die Faustinnen und Fauste versuchen nun, ihre jungen Menschen Karriere machen zu lassen, ihn oder sie zu populären Politikern, gefeierten Künstlerinnen oder, wie im Falle des Romanhelden, eines gewissen Park Yun-sok, zu einem Fußballstar von internationaler Strahlkraft zu entwickeln.
Die Bundesliga. Für diesen Traum habe ich Blut und Schweiß vergossen. Seit meiner Kindheit wünsche ich mir, wie Cha Bum-kun in der Bundesliga zu spielen.
Die Faustinnen und Fauste wetten untereinander, wessen Spielfigur, wessen Fauster das gesetzte Ziel und damit den Lebenstraum seines oder ihres Marionettenspielers zuerst erreicht. Soweit, so gut. Nun aber wird dem Helden, dem Stürmerstar Park Yun-sok, enthüllt, dass sein Leben bislang an den Drähten eines solchen Manipulators gehangen hat, er beginnt, sich gegen diese Vereinnahmung zur Wehr zu setzen. Faust, das Original, ist, um es kurz in Erinnerung zu rufen, die Geschichte eines in die Jahre gekommenen Hochschullehrers, der, vermittels Zauberkraft verjüngt, sich in ein knapp über 14-jähriges Mädchen verguckt, sie schwängert und gewissermaßen als Kollateralschaden seiner Affäre auch noch deren Mutter und Bruder tötet. Von Herrn Dr. Faust verlassen, bringt das Kind ein Kind zur Welt, ertränkt es aus Verzweiflung und wird dafür hingerichtet. Vorhang, Applaus. Während der alte Faust nur wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält, haben sich Kims Faust und dessen Fauste ein hehreres Ziel gesetzt. Park Hyun-sok soll und will in der Bundesliga spielen. Dazu ist er auf dem besten Weg. Parks Leben als gefürchteter und umschwärmter Stürmer revitalisiert auch seinen greisenhaften Faust.
Das Hirn, die gealterten, abgenutzten Eingeweide und der halbtote Schwellkörper am Unterleib. All das wird durch das Linking wieder lebendig, als hätte man eine magische Akupunktur bekommen.
Kim legt hier durchaus einen Kern der Tragödie bloß, der nicht immer im Vordergrund heimischer Faustexegese steht, den Wunsch des alten Mannes nämlich nach unzeitgemäßer zweiter Jugend auf Kosten anderer Menschenleben. Dieses zweite Leben soll das erste übertrumpfen, intensiver sein, leidenschaftlicher. Es ist deswegen eine durchaus zeitgemäße Pointe, dass Deutschland in Kims Roman nicht nur als papierveredelndes Land der Dichter und Denker leuchtet, sondern als Heimat der Fußball-Bundesliga, in der, manche werden sich erinnern, der Südkoreaner Cha Bum-kun einst für Darmstadt, Frankfurter Eintracht und das schöne Leverkusen stürmte. Zugegeben, Kims Roman kommt nicht eben Goethe-gedankenschwer daher. Und den Vertretern der Firma Mephisto fehlt jeder diabolische Witz. Aber es geht doch bunt und kurzweilig zu in Kims Version der Fabel wie Weiland in Auerbachs Keller. Und wenn Mephisto hier zu einer Firma transformiert worden ist, die ohne jede Rücksicht auf Moral und Menschenleben aus dem Drang nach Jugend ihren Profit schlägt, dann hat Kim das Wesen des Teuflischen ganz gut erfasst und folgerichtig in seine und unsere gegenwärtige Welt übersetzt. Am Ende ist Park Hyun-sok nach einigen Gewaltausbrüchen von geradezu tarantinischem Format doch irgendwie am Ziel seiner Wünsche, in Deutschland nämlich. Dort besucht er zunächst Goethes Geburtshaus und geht dann in ein Café.
Ein Kellner bringt ihm die Speisekarte und Hyun-sok erinnert sich, dass Deutschland nicht nur für Faust und Fußball bekannt ist. Ihr bestellt ein Bier und eine Wurst.
Und wer weiß, vielleicht erleben wir es noch, dass des alten Dichterfürsten-Tragödie Faust nun Fauster als je zuvor als Streaming-Serie Erfolge feiert.
Wir dürfen gespannt sein. Hartmut Kasper besprach Kim Ho-yeon, Fauster. Aus dem Koreanischen übersetzt von Kyung-hae Flügel. Im Golconda Verlag erschienen 432 Seiten, kosten 24 Euro. Räume für Literatur und das auch noch in dieser Zeit und dann auch noch für junge Menschen. Solche Räume hat das Literaturhaus Stuttgart geschaffen, mit Gruppen, in denen sich ausgetauscht wird über Entdeckungen oder über eigene Texte. U35, so der schlichte Name der Aktion, die Kuratorin ist Mareike Köhler und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Köhler, U35, wenn Sie das kurz einmal erläutern, ist das ein Verein, ein Angebot mit wechselnden Teilnehmern? Was und wie viele sind das genau?
Also das U35-Programm ist eben ein junges Programm des Literaturhauses Stuttgart, wo sich literaturbegeisterte Menschen unter 35, allerdings ist die Grenze da nicht ganz so streng, also wenn jemand mit 40 kommt, ist der auch herzlich willkommen, treffen, dreimal im Monat. Und das ist eine relativ feste Gruppe, also es gibt einen festen Kern eigentlich schon, aber es kommen auch immer wieder neue hinzu, gibt auch immer wieder Wechsel und das sind so zwischen 30 Leute insgesamt. Und bei den einzelnen Veranstaltungen haben wir dann immer so zwischen 10 und 15 Leute, die dabei sind.
Wie kam es denn zu der Idee und dann auch zur Gründung?
Also die Idee stammt von unserer Leiterin Stefanie Stegmann, gemeinsam mit der Kollegin Stefanie Hoffmann. Frau Stegmann war vorher in Freiburg beim Literaturhaus und hat dann dort die Idee entwickelt der Zwischenmiete. Das ist ein Format, wo es Lesungen mit jungen Autorinnen und Autoren in WGs gibt. Und das hat sie dann mitgebracht nach Stuttgart ins Literaturhaus. Und dort kam dann aber die Frage auf, wie man denn die jungen Leute dann auch aus den WGs ins Literaturhaus tatsächlich reinbekommt. Und da wurde die Idee entwickelt, dass man auch im Literaturhaus einen Raum eröffnet, um dort zusammenkommen zu können, über Texte sprechen zu können, Dinge ausprobieren zu können und somit auch den Ort des Literaturhauses mehr für jüngere Menschen öffnen kann.
Ja, Raum ist ja ein wichtiges Stichwort, das Sie da ansprechen. Nun kann man ja momentan per Videokonferenz nicht so eine Wohnzimmeratmosphäre herstellen für einen solchen Austausch. Wie ist denn die Stimmung bei solchen Treffen? Können Sie da ein bisschen erzählen, wie Sie das gestalten?
Wir waren am Anfang so ein bisschen unsicher, ob wir das einfach auf online übertragen können und haben da auch so ein bisschen gezögert. Und dann haben wir es aber einfach mal probiert über Zoom und waren tatsächlich sehr positiv überrascht, weil da eine ganz konzentrierte Stimmung zustande kommt bei den Veranstaltungen und viele Leute auch sehr dankbar waren jetzt während Corona, dass da überhaupt was stattgefunden hat. Wir haben tatsächlich auch Leute gehabt, die dann woanders untergekommen waren während der Pandemie und dann sich zugeschaltet haben oder neu zugezogen in Stuttgart, die erstmal irgendeine Art von Zugang gesucht haben und den bei uns gefunden haben. Und da waren wir echt sehr, sehr froh und machen das jetzt auch sehr gerne weiter online. Also beziehungsweise waren wir jetzt im Sommer, haben wir es natürlich auch sehr genossen, uns live sehen zu können. Aber jetzt gerade sind wir auch wieder auf online umgestiegen und haben damit eigentlich überhaupt keine Probleme. Also das funktioniert richtig gut.
Sie hatten ja kürzlich eine Gesprächsrunde über die Bücher von Sally Rooney. Die irische Schriftstellerin war ja in letzter Zeit nicht nur wegen ihres Werks im Gespräch, sondern auch wegen des Vorwurfs, israelfeindlich zu sein, weil sie ihren aktuellen Roman nicht auf Hebräisch veröffentlicht lassen will. Das wird ja sicher auch ein Thema gewesen sein in dieser Runde. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft da so eine Diskussion ab?
Also bei der speziellen Runde war ich jetzt nicht dabei. Da kann ich nicht so viel dazu sagen, ob das da Thema war. Aber grundsätzlich sind solche Themen auf jeden Fall auch, kommen immer wieder vor. Wir hatten das bei Sprache und Sein von Küper Gümüşay. Da gab es auch Vorwürfe gegen die Autorin, kurdisch feindlich zu sein zum Beispiel. Und da hatten wir auch Diskussionen darüber, wie man damit umgeht. Und natürlich kommt immer wieder die Diskussion auf, wie geht man mit privaten die Themen und politischen Themen bei Autorinnen und Autoren um. Bei Peter Handke war das zum Beispiel auch stark Thema.
Ja, das kann ich mir und vorstellen.
Solche Themen auch, was den Literaturbetrieb angeht und aktuelle Entwicklungen, werden da auch immer wieder besprochen. Und das ist natürlich total spannend, weil wir auch eine sehr diverse Gruppe haben. Also das sind Leute, die, also über SchülerInnen und Studierende, über Kulturschaffende, Verlagsmitarbeitende. Aber wir haben auch zum Beispiel auch jemanden, der in einer Speditionsfirma arbeitet oder einen Anwalt dabei, Leute, die in der Politik aktiv sind oder in den ortsansässigen Unternehmen. Und da kommen natürlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven zusammen, was sehr, sehr spannend ist.
Apropos Perspektiven, heute Abend findet ja zum Beispiel ein Schreibzirkel statt, also ein Raum, in dem junge Autorinnen und Autoren ihre Texte vorstellen, ausprobieren können vor einem kleinen, gewogenen Publikum. Wenn man sich so die derzeitigen Debütromane anschaut, dann ist ja da sehr viel Wirklichkeitsnahes dabei. Das heißt, sehr viel Verarbeitung eigener Erfahrungen. Deckt sich das mit den Stoffen, die in dem U35-Kreis vorgestellt werden, oder geht es da um ganz andere Stoffe und Genres?
Das deckt sich zum großen Teil schon. Also wir merkten das auch, dass es sehr viel Autobiografisches gibt oder autofiktionale Stoffe, die bei uns auch ausprobiert werden. Aber da gibt es auch ganz andere Sachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel heute wird eine angehende Kinderbuchautorin Texte vorstellen. Und wir haben auch viel Lyrik und sehr sprachspielerische Sachen, die präsentiert werden. Also da ist ein sehr breiter Spielraum, auch da, wo sich die Leute ausprobieren. Und das ist auch schön, da die Rückmeldungen zu sehen, weil wirklich alles wird sehr genau angeschaut, also egal, welches Genre das jetzt ist. Und es gibt auch immer sehr, sehr produktive Rückmeldungen und eine gute Stimmung. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Texte gehabt, die dann beim Open Mic eingereicht wurden oder so. Also auch tatsächlich Leute, die da Ambitionen haben, auch erfolgreich zu werden mit der Literatur.
Nun hört man und liest man ja oft, dass junge Menschen, die mit anderen Kulturtechniken sozialisiert wurden als mit dem Buchlesen, dass die eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hätten und dadurch bedingt Schwierigkeiten, thematisch in die Tiefe zu gehen. Nun sind ja in Ihrem Angebot oder da finden sich ja Menschen zusammen, die sehr wohl mit dem Medium Buch sozialisiert wurden. Gibt es da trotzdem irgendwelche Besonderheiten dieser Generation U35, die Ihnen auffallen?
Ich denke, dass es zum einen jetzt, also dass wir das jetzt gesehen haben in dieser leichten Umstellung zum Zoom, dass da auf jeden Fall ein anderer Umgang auch mit diesem Medium da ist. Ansonsten gibt es sicherlich immer mal Texte, wo auch neue Techniken einfließen, also wo es viel auch um den Umgang mit Smartphones geht oder eine andere Art da ist, zu schreiben oder auch über Texte zu sprechen. Und wir haben noch ein drittes Format, das ist das Zwischending. Und das ist, nennen wir auch Labor für kollektive Rezeptions- und Produktionsprozesse. Also das ist tatsächlich so ein Zwischending, wo wir ganz experimentell Sachen ausprobieren, auch performativ Dinge ausprobieren. Also wir hatten zum Beispiel ein Format, wo wir einen Nature Writing Workshop hatten, und da einen Botaniker, den Herrn Robert Ginias, einen Botaniker aus den Hohenheimer Gärten in Stuttgart eingeladen haben und mit dem gemeinsam durch die Stadt gelaufen sind und die Natur angeschaut haben, die sich dort die Ecken gesucht hat und darüber auch geschrieben haben. Und das sind so Sachen, wo wir schon merken, dass da eine große Offenheit da ist, einfach Dinge auszuprobieren, auch mal performative Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon sehr bei jungen Menschen vertreten, wenn auch nicht nur. Aber da ist auf jeden Fall eine große Freude zu gucken, was kann Literatur noch sein, was können Grenzbereiche von Literatur sein, wie kann man sie auch mit anderen Genres oder mit anderen Sparten irgendwie vermischen. Manchmal kommen Leute auf uns zu, die auch Musik machen und sagen, hey, könnten wir da nicht was mal ausprobieren, wie kann man Musik und Literatur zusammenbringen.
Mareike Köhler war das, Kuratorin des Programms U35 des Literaturhauses Stuttgart. Mehr dazu finden Sie auf dessen Internetseite. Und nun ist es Zeit für das nächste Türchen im literarischen Adventskalender.
Adventskalender.
Hallo, ich bin Christian Raphansel, Redakteur und Moderator im Buchmagazin Lesart. Ich verschenke dieses Jahr das Buch Rückwärtsland von Henning Wagenbreit. Der erzählt darin viele kleine Geschichten, und zwar erzählt er sie rückwärts. Also zum Beispiel von dem Toten, der auf dem Friedhof ausgegraben und danach lebendig gepflegt wird, der dann ein schönes Leben lebt, immer jünger wird, an der Uni immer dümmer, in der Schule wird's noch schlimmer, verlernt zu sprechen und zu laufen, das Spielzeug wird man bald verkaufen, er kann nicht mehr alleine essen, nur noch seine Windeln nässen, er wird getauft nach altem Brauch und kriecht der Mutter in den Bauch. Sie haben es gerade schon gemerkt, diese Geschichten im Rückwärtsland, die sind in Versform erzählt. Das wirklich Besondere an diesem Buch ist aber, dass Henning Wagenbreit vor allem auch ein Illustrator ist. Und zwar ein wirklich außergewöhnlicher Illustrator. Professor an der Universität der Künste in Berlin mit einer ganz eigenen grafischen Handschrift. Die ist sehr knallig, die ist farbig und im Wortsinne plakativ, fast wie so Holzschnitte. Jeder Vers hat ein eigenes Bild, jede Geschichte eine ganzseitige Illustration. Das ganze Buch, das ist so leicht morbide und ziemlich clever. Und deshalb ist das auch gar nicht nur für ältere Kinder, sondern auch für Erwachsene. Auf die Idee für das Buch ist Henning Wagenbreit gekommen, weil sein Vater früher jeden Sommer einen Super-8-Film gedreht hat. Und im Winter hat die Familie sich diesen Film dann manchmal aus Spaß rückwärts angesehen. Und weil mich dieses Rückwärtserzählen auch in meine Kindheit zurückgeführt hat, schenke ich meinen Eltern dieses wunderschöne Buch. Rückwärtsland von Henning Wagenbreit.
Und damit endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Vorschau aktuell. Darin ein Thema, wie gut wirken die Covid-Impfungen gegen die Omikron-Variante.